Ich erhebe mich nicht über euch, es geht der Perspektive wegen, dass ich jeden von euch sehen kann. Man will ja mal wissen, wird man verstanden, und das erkennt man am besten am Gesichtsausdruck. Und damit ich dann an niemandem vorbeirede und über die Köpfe hinweg, muss ich mich über die Köpfe quasi perspektivisch erheben. Gut, der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Ahmt ihren Glauben nach, das ist das Thema, das ich gewählt habe. Bietet sich an, weil wir die Ausstellung haben, Brennen für das Leben, da geht es um Geschichte, da geht es um Vorbilder. Und ich denke, die meisten von uns, die wir da sitzen, sind Christen geworden, weil sie andere Christen kennengelernt haben. Es geht von Person zu Person. In einem Lied heißt es einmal, Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Und irgendetwas an diesen Menschen hat uns berührt oder fasziniert, sodass wir dann fragend geworden sind und offen geworden für das Evangelium. Jedenfalls war es bei mir so, über eine christliche Jugendgruppe in Wien, wo ich gemerkt habe, da ist etwas anders. Und so wurden im Prinzip die meisten von uns in irgendeiner Weise gläubig. Und andere wurden vielleicht auch gläubig. Ich gehe davon aus, ich habe so Andeutungen mitbekommen, weil ich etwas in ihnen ausgelöst habe. Es ist aber auch vorgekommen, dass andere sich durch mich abgeschreckt gefühlt haben. Also das Ich, was ich bin, ist natürlich eine spannende Geschichte. Nicht jeder, der mich kennengelernt hat, ist Feuer und Flamme für den Herrn geworden. Manche haben den Kopf geschüttelt und haben sich weggedreht. Manchmal war ich wirklich schuld durch mein Fehlverhalten. Mein Anteil an der Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Wir haben als Jünger Christi ganz starken Anteil daran, ob man an Christus glaubt, durch die Art und Weise, wie wir leben. Durch unseren Lebenswandel soll Christus sichtbar werden. Vielleicht bringt nicht jeder den Mut auf zu sagen, wer mich sieht, sieht Christus. Ha? Das wäre doch was. Aber warum eigentlich nicht? Warum sollten wir das nicht sagen können, wer mich sieht, sieht Christus? Denn im Galaterbrief lesen wir, denn ihr alle, die in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Galater 3,27. Wer von euch ist getauft? Also habt ihr alle Christus angezogen. Also müsste man an euch Christus sehen. Oder eine andere Stelle, Galater 2,20 war mein Taufvers übrigens. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und das Lied, das ich euch vorher vorgesungen habe, gründet auf dieser Wahrheit, Christus ist mein Leben, nicht mehr ich lebe, er lebt in mir und ich in ihm. Es geht nicht darum, uns selbst zu verkünden und selbst ins Rampenlicht zu stellen, sondern Christus. Das heißt, wir dürfen auch nicht mehr unser eigenes Leben leben, sondern wir sollen das Leben Christi leben. Er soll, wie es in Galater 4,19 heißt, in uns Gestalt annehmen und dadurch durch uns, in uns erkennbar werden, sichtbar werden. Und das ist freilich ein Wachstumsprozess. Das ist nicht so, so, jetzt lebe ich ein völlig sündenloses, heiliges Leben. Jetzt bin ich genauso freundlich und barmherzig, genauso klar und eindeutig wie unser Herr Jesus, sondern wir entwickeln uns dorthin, wie Kinder heranwachsen. Paulus sagt, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi Nachahmer bin. Das ist das Ziel, was er uns vorstellt. Das ist, wohin wir reifen sollen. Und das ist eine sehr mutige Aussage. Wann kann ich sagen, mach's wie ich. Mach's wie ich. Du wirst wissen, wie man dem Herrn Jesus nachfolgt. Schau mich an. Ich mache es so, wie er es gemacht hat. Das ist die Aussage von Paulus hier. Und da habe ich ein bisschen zum Nachdenken angefangen. Die Lebensdaten von Paulus sind ja ein bisschen unsicher bestimmt. Man nimmt an, dass er irgendwo 10 nach Christus geboren worden ist. Und als junger Mann, so mit 20, 25, bei der Steinigung von Stephanus dabei war. Und wann war das wieder? Na, irgendwo so um 35 vielleicht. Genaues weiß man nicht. So, es ist kein Kalender in der Apostelgeschichte drin. Aber sagen wir, im Jahr 35 ist er gesteinigt worden. Paulus ist im Jahr 10 geboren worden, war er 25 Jahre alt, über den Daumen. Dann hat die Christenverfolgung eingesetzt, an der Paulus sich dann auch sehr eifrig beteiligt hat. Und wiederum ein, zwei Jahre später hat er sich auf dem Weg nach Damaskus vom Herrn Jesus vom Hohen Ross stoßen lassen. Also wird er ungefähr 27 gewesen sein, wie ihm der Herr begegnet ist. Und Mitte der 50er Jahre hat er den ersten Korintherbrief geschrieben, aus dem er zitiert hat. Das war rund 18 Jahre nach seiner Bekehrung. So plus minus 18 Jahre nach seiner Bekehrung. Darum geht es mir, um diesen Zeitraum einmal. Paulus konnte nach 18 Jahren sagen, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Nun, wie lang folgst du dem Herrn Jesus schon nach? Länger, ich auch. Bei mir sind es heuer 39 Jahre. Mehr als doppelt so lang. Und wenn Paulus mit 18 Jahren Nachfolge sagen konnte, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin, müsste ich das dann nicht viel mehr sagen können? Und es geht natürlich nicht nur um die Jahre, Jahresalterserscheinung, das ist weniger das, aber die Frage, wie ich diese Jahre genützt habe. Ich bin heuer 57 Jahre alt und damit möglicherweise älter als Paulus geworden ist. Wenn Paulus in Mitte der 60er Jahre enthauptet worden ist in Rom, 65, dann war er 55 ungefähr. Also ich habe ihn schon überlebt. Wie habe ich die Jahre genützt? Es gibt eine Stelle, die kann ich zu meiner eigenen Beschämung lesen, aber vielleicht auch trifft es auf einen oder zwei unter euch auch zu. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Hebräer 5, 12 bis 14. Ich nehme an, ich bin nicht der Einzige, der sich durch solche Worte ein bisschen auf die Zehen getreten fühlt. Wie habe ich die Jahre genutzt? 39 Jahre Nachfolge, wie habe ich sie genutzt? War Nachfolge Jesu unser zentraler Lebensinhalt? Oder ist es darum gegangen, ich muss einmal eine Familie gründen, ein Haus bauen, Kreditraten bedienen. Ich wollte mir unbedingt schon mal Schottland anschauen. Schottland habe ich abgehakt. Super tolle Sache. Letztes Jahr Irland, tolle Sache. Ich habe so viele Ideen und Pläne, was ich machen will. Tritt dem gegenüber die Nachfolge Christi in den Hintergrund. Was ist realer für uns? Der schmale Weg, auf dem wir uns befinden, oder die gesellschaftlichen Ansprüche rund um uns? Das normale Leben, wie man sagt, ich muss ja essen, trinken, arbeiten, was auch immer, das nimmt uns in Beschlag. Verwandtschaftliche Pflichten etc. Haben wir leidenschaftlich der Heiligung und dem Frieden mit jedermann nachgejagt? Das finde ich eine tolle Sache. Jagt dem Frieden nach und der Heiligung. Naja, wenn ich Zeit habe, mache ich da ein bisschen was aus Dankbarkeit. Oder ist es Lebensinhalt? Lebensinhalt. Haben wir unser Augenmerk darauf gelegt, die Frucht des Geistes zur Entfaltung zu bringen? Wisst ihr, die Frucht des Geistes fällt nicht vom Himmel. Die Frucht des Geistes ist wie eine Gartenfrucht. Wir haben zuerst was gehört von Landwirtschaft. Aber die Frucht des Geistes wächst nicht im luftleeren Raum, sie will kultiviert werden. Zu jeder einzelnen Frucht des Geistes gibt es auch Gebote, durch die wir diese Frucht kultivieren. Friede ist eine Frucht des Geistes und das heißt, haltet Frieden untereinander, jagt dem Frieden nach, um nur ein Beispiel zu nennen. Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Treue, all das ist auch mit Imperativen, mit Geboten verbunden, die unser Tun, unsere Antwort im Glauben, unser Handeln erfordern. Und aufgrund dieses Übens kriegen wir diese geübten Sinne, Gutes und Böses zu unterscheiden. Aufgrund dessen reift die Frucht heran. Die Frucht reift durch Gartenarbeit, durch Kultivierung unseres Herzens. Und Paulus sagt, seht nun darauf, wie er mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Nützt die Zeit aus, die Zeit arbeitet gegen uns. Darum seid nicht unverständig, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Epheser 5, 15 bis 18. Die Fülle des Geistes in unserem Leben ist, denke ich, auch ein zentrales Ziel, ein zentraler Fokus, den wir haben sollen. Aber eben auch zu wissen, die Zeit ist begrenzt. Nie wird einem das bewusster, wie wenn man alt wird und die Kräfte nachlassen. Ich bin keine 30 mehr. Ich habe Diabetes, habe hohen Blutdruck, muss meine Prüfer nehmen und irgendwann werde ich ein Bankel reißen, wie man auf gut Wienerisch sagt, und man wird mich verabschieden von dieser Erde. Und ich kann die entscheidenden, die wesentlichen Dinge nicht unbegrenzt aufschieben. Ich muss heute anfangen, Dinge in meinem Leben auf Kurs zu bringen, auf Schiene zu bringen, die Richtung auszugleichen. Sonst treibe ich immer weiter auf. Ein Steuermann orientiert sich mit Kompass und navigiert nach den Sternen und schaut, dass er den Kurs hält. Wenn wir aber das Steuerrad loslassen, dann treiben wir mit den Strömungen und kommen irgendwo hin, nur nicht im ersehnten Hafen. Also das soll man sickern lassen, mit der Zeit, wie wir sie ausnützen. Aber ich habe eine andere Frage auch noch. Wie sähe unser Glaube aus, hätten wir den Herrn Jesus persönlich erlebt? Wir denken uns vielleicht, na, die haben es leicht gehabt, die haben den Herrn Jesus ja erlebt, die haben ihn ja gesehen. Und die waren ja Zeugen all seiner Wunder. Und die haben ihn ja selber reden gehört. Die haben ja gehört, wie er es ausgesprochen hat, mit welchem Gesichtsausdruck er die strengen Worte oder die sanften Worte gesagt hat. Die haben ja einen ganz anderen Eindruck von ihm bekommen als wir. Tatsächlich sind es ja nicht nur seine Zeichen, Wunder und seine Worte, die das Evangelium ausmachen, sondern seine ganze Person. Die ganze Zeit seines Erdenlebens war eine einzigartige Zeit, so wie jede Epoche in der Geschichte einzigartig ist. Aber schließt uns die Einzigartigkeit des Lebens Jesu auf der Erde von dieser tiefen Glaubenserfahrung aus? Nein. Noch einmal nein, denn anstelle des Sohnes, dessen Erscheinung an Raum und Zeit gebunden ist oder war, trat der Heilige Geist, der zu allen Zeiten jeden Christen erfüllen, begleiten und verwandeln will. Den Heiligen Geist zu empfangen bedeutet, dass Christus in uns Wohnung nimmt. Wir dürfen nicht denken, Christus, ja, sein Leben, das ist irgendwie weit in der Vergangenheit. Nein, er lebt in mir durch den Heiligen Geist. Er will in uns Gestalt annehmen. Er ist uns näher als den Aposteln zur Zeit seines Erdenlebens, weil da war er außerhalb von ihnen. Da war er ein Gegenüber, jetzt ist er ein in mir. Das ist ein Riesenunterschied, ein Qualitätssprung, der erst durch Pfingsten möglich geworden ist, dass Christus durch den Heiligen Geist Wohnung nimmt in uns. Darum sagt Paulus auch, Christus lebt in mir oder Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halten wir das einmal im Kopf, was das bedeutet. Paulus hat deshalb einen großen Wert darauf gelegt, dass durch sein Leben erkennbar wird, wie Christus ist. Er hat also nicht nur alles weitergesagt, was er von Christus gelernt hat. Also er war nicht nur ein Maulchrist, ein Redechrist, sondern ein Lebechrist. Er hat gelebt, wie Christus gelebt hat. Sein Leben zur Entfaltung gebracht. Es ist nicht unser Leben. Es ist nicht unser Wirken. Es ist, dass wir Raum geben müssen für den Geist in uns. Vielleicht denken wir, es würde besser um unseren Glauben stehen, hätten wir von Paulus das Christsein gelernt. Na okay, den Herrn Jesus haben wir nicht, aber wenn ihr wenigstens Paulus sehen könnte, wie er das gemacht hat, dann wäre unsere Gemeinde sicher auch gesünder und biblischer, wenn sie von Paulus gegründet worden wäre. Aber wir leben ja 2000 Jahre später und ganz woanders. Wir können ja gar nicht so christusgemäß unterwegs sein wie Paulus. Naja, Paulus hat auch für die, die ihn nicht persönlich gekannt haben, gesagt, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Philipper 3,17. Und wenn er selber nicht hinkommen konnte, hat er dann Timotheus geschickt. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Das heißt, es ist nicht nötig, Paulus persönlich zu kennen. Paulus hat auch seine Mitarbeiter. Und im Wesentlichen soll sich in jeder Gemeinde, die er gegründet hat, dieses Leben fortpflanzen und sichtbar sein. Eine Weitergabe des Evangeliums ist auch die Weitergabe des Evangeliums gemäßen Lebens, des Lebens Christi. Im Idealfall würde die Gemeinde Spital an der Drau heute genauso leben wie vor 2000 Jahren die Gemeinde in Jerusalem. Nicht was die äußeren Rahmenbedingungen betrifft, sondern was das Leben Christi, was die apostolische Ausrichtung betrifft. Es wäre zu erwarten gewesen, den ein für alle Mal überlieferten Glauben treu bis zum Ende zu bewahren. Und das geht nicht nur über Weitergabe von Lehre, sondern über Weitergabe von Lebensstil. Lebensstil ist vielleicht eines der Dinge, die man bei den Täufern sehr stark anspricht. Es ist nicht nur eine Theologie, im Gegenteil, Täufer sind schlechte Theologen oder interessiert sie nicht. Es geht um einen Lebensstil, um die Praxis. Und so hat der Timotheus von Paulus gelernt, wie man lebt. Und zwar hat Paulus den Timotheus sich so zur Brust genommen wie sein eigenes Kind und hat dann geschrieben, du aber bist mir nachgefolgt, lieber Timotheus, in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium, in Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Okay, ich habe gehört, die jungen Leute sind da heute. Seid ihr noch munter? Geht's noch, ja? Darf ich noch eine halbe Stunde, ha? Volle Gas, ja? Also, jetzt lernt ihr was ihr anfangen könnt mit so einem Text, der eine Aufzählung hat. Timotheus war damals vielleicht nicht mehr ganz jung, Ende 30 vielleicht. So wie ein Jugendleiter, nehme ich einmal an, so 35, 30, 40, irgendwo in der Größenordnung. Er ist aus einem gläubigen Elternhaus gekommen. Der Timotheus hat die Bibel von klein auf gekannt. Das war nichts Neues für ihn. Ja? Mit dem war er vertraut. Aber Paulus sagt, du bist mir in meinem Leben nachgefolgt. Und er hat eine Liste gegeben, an der wir uns selber auch fragen können, könnte uns der Paulus auch so empfehlen. Ja? Die Liste ist Lehre, Lebensführung, Vorsatz, Glauben, Langmut, Liebe und standhaftes Ausharren in Verfolgung und Leiden. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Unterpunkte. Und ihr könnt jeden Bibeltext, der so eine dichte Menge an Worten hat, einmal aufdröseln und sagen, okay, was steckt da alles drin? Und da ist einmal, du bist mir in der Lehre nachgefolgt, okay, Punkt 1, Lehre. In der Lebensführung, Punkt 2. Und dann kann man sich zu jedem dieser 7 Begriffe, die man jetzt extrahiert, Gedanken machen. Was dann eben mit Übung in der Nachfolge zu tun hat. Ich denke, die Lehre, das Festhalten, was die Apostel gelehrt haben, das ist hauptsächlich eine Sache der Treue und des Beharrens. Dass wir keine Abweichungen von der Lehre zulassen. Dass wir den Glauben so festhalten, auf Punkt und Beistrich, wie es uns die Apostel in der Heiligen Schrift überliefert haben. Wir haben gestern ein wunderbares Statement gehabt von einem Bruder, der gesagt hat, einer der wichtigsten Dinge, und da müssen wir radikal sein und bleiben, sola scriptura. Die Schrift allein ohne Abstriche zur Geltung zu bringen. In der Lehre, aber dann in der Lebensführung. Und das ist der zweite Punkt. Aus der Lehre soll kein akademischer Titel entstehen. Ich gebe nicht viel auf Bachelor und Master of Divinity und ich brauche keinen theologisch ausgebildeten Redner, ich brauche einen, der es lebt, dessen Lebenszeugnis spricht, dessen Leben lauter spricht als seine Worte. Das ist eh meistens so. Unser Leben spricht immer lauter als die Worte. Und also es geht nicht um ein theoretisches Kopfwissen, es ist interessant, ja. Wir wollen vieles wissen und wir sollen auch vieles wissen. Aber der Herr Jesus hat in seinen letzten Anweisungen nicht gesagt, lehrt sie auswendig aufzusagen, was ich euch gesagt habe, sondern hat gesagt, lehrt sie halten, befolgen, tun, und zwar alles, was ich euch geboten habe. Matthäus 28, 20. Das auswendig aufsagen ist Kinderspiel. Ja? Das ist schnell, das geht, das macht man in der Schule auch. Man lernt was auswendig für eine Prüfung oder Test und dann tschüss mit Ü. Aber da geht es jetzt, das zu verinnerlichen und ins Leben zu übersetzen. Das heißt, Paulus hat gezeigt, wie er das macht. Und was gehört, wenn man Beispiele nimmt, die härtesten Brocken der Lehre Christi, ist unsere Haltung zum Mammon, zum Besitz, zu Geld. Geldliebe ist eine Wurzel allen Übels, sagt der Paulus. Und er hat durch sein eigenes Beispiel gezeigt, wie man mit harter Arbeit, Freigebigkeit und Großzügigkeit sich mit einem bescheidenen Leben begnügt. Das ist sein Umgang, Paulus' Umgang mit Geld, Besitz und Arbeit. Vorbildlich. Oder alle Menschen gleichermaßen lieben, auch unsere Feinde. Spannendes Thema. Da geht es nicht mehr um Sympathie. Da geht es darum, wie sieht Gott den Widerling, der mir da gegenüber ist, steht. Wie sieht Gott den verwahrlosten Stinker? Wie sieht Gott diesen Narzissten, diesen Ungustel? Dass wir eben jeden Menschen in der Liebe, in der Wahrnehmung Gottes lernen zu betrachten und mit der Freundlichkeit Christi zu umgeben. Dass wir die Ehe heilig halten, dass wir uns nicht scheiden lassen und auch keine Geschiedenen heiraten. Christus sagt, wer eine Geschiedene heiratet, begeht Ehebruch und Gott hasst Scheidung. Und wie leicht lassen wir Ehen auseinanderbrechen und schauen zu dabei, wenn es eine Krise gibt, ohne Unterstützung anzubieten. Wir hoffen, das geht von selber vorbei. Oh ja, Krise, oh ja, vielleicht geht es von selbst vorbei. In der Regel geht es nicht von selbst vorbei, sondern von selbst entzwei. Habt es selber erleben dürfen. Dürfen ist ein schönes Wort in dem Fall. Ja. Was ich da gelernt habe in dem Zerbruch meiner Familie, das ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Persönliche Angriffe und Kränkungen mit Sanftmut erwidern, gewaltfrei bleiben, den Armen großzügig helfen. All diese Beispiele der Lehre Christi hat Paulus gelebt, gezeigt. Und nicht nur er, viele andere auch nach ihm. Weil das Leben Christi ist aufgeschrieben. Wir können es erlesen und von den Evangelienberichten her umsetzen. Der Vorsatz, du bist mir im Vorsatz nachgefolgt, da geht es um Ziele und Prioritäten. Was sind unsere Pläne für unser eigenes Leben? Und das bedeutet ja zuerst einmal, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten. Und wenn wir das tun, dann ist unser Herz voll vom Reich Gottes, dann wird der Mund sprudeln. Und dann hört euch selber zu, wovon ihr gern redet. Wovon redet ihr gerne? Was sind eure Träume, die ihr gern mit anderen teilt? Ist es das Reich Gottes, das euer größter Schatz ist, den ihr im Acker gefunden habt, für den ihr alles hingegeben habt? Oder habt ihr gedacht, ihr könnt es vielleicht auf Ratenzahlung bekommen, das Reich Gottes? Das wäre was. Ein Schatz im Acker, dann kann ich das auf Ratenzahlung auch holen. Jedes Jahr bis, nein, es kostet alles, sofort. Wäre ein interessanter Gedanke, ja. Oder der Glaube. Glaube ist auch etwas, das man nachahmen kann. Glaube ist nicht statisch. Glaube ist nicht einfach ein, ich habe mich entschieden. Glaube ist in Beziehung zu denken. Glaube hat mit Treue zu tun, mit Loyalität, mit Vertrauen auch, mit Fürwahrheit, mit Überzeugungen auch. Aber es ist ein Beziehungsbegriff der Treue. Ich übersetze Glauben am liebsten oder übertrage es am liebsten in den Begriff Gefolgschaftstreue. Das klingt so schön militärisch, ja? Aber wir sind ja berufen in die Nachfolge Christi als Soldaten Christi. Gefolgschaftstreue, gefällt mir gut. Aber auch das Vertrauen, scheinbar unlösbare Dinge nicht auf menschliche Weise zu lösen. Ehekrisen nicht auf menschliche Weise vor den Scheidungsrichter auszutragen, sondern im Glauben durch Selbstverleugnung zu meistern. Oder Nachteile, die der Glauben mit sich bringen kann, im Vertrauen, in der Hoffnung ertragen und aushalten, dass es einen Lohn vor dem Thron Gottes gibt. Dazu gehört Langmut, dranbleiben, unter einer Last bleiben, nicht aufgeben. Man sagt immer, die Nachfolge Jesu ist ein Marathonlauf und kein Sprint. Aber wir müssen es sein, die laufen. Das ist es. Du hast ja gesagt, was von einem Skisportereignis. Irgendwas, die Ausstellung, die Täuferausstellung ist nicht ganz so interessant wie die Eröffnung. Die Eröffnung war nicht so spannend wie eine Skirennübertragung. Okay, das Spannende ist, bin ich Zuschauer oder bin ich Athlet? Als Zuschauer kann ich da sitzen mit meinem Bierbauch und der Pizzaschnitte und sagen, boah, wir sind wieder sportlich, wir haben gewonnen. Aber das ist nicht meine Leistung. Ja? Davon habe ich nichts. Ich schmücke mich mit fremden Federn und genauso dürfen wir den Glauben nicht missverstehen, dass wir Glaubenshelden bewundern, die für uns zu unserem Gaudium vielleicht ein Spektakel in der Arena gemacht haben. Wenn die Täufer verbrannt worden sind, verfolgt worden sind, alles verlassen haben, dann sind sie uns nur vorausgegangen in denselben Kampf, der uns verordnet ist. Und das Dranbleiben, in dieser Tribüne im Wettkampf selbst unseren Platz einzunehmen, runter von der Tribüne, weg von einem Zuschauerglauben, hin zu einem Athletenglauben. Das wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, oho, das kostet etwas. Moment, sich am Wettkampf beteiligen, Alter, jetzt muss ich enthaltsam sein, jetzt muss ich mir einschränken, jetzt muss ich Prioritäten setzen in mein Leben. Boah, da darf ich nicht mehr bis 10, halb 11 in der Früh im Bett bleiben. Was ist da los? Ja, weil es um ein Ziel geht. Es geht um eine Krone. Es geht um den Triumph, um den Einzug. Einen unvergänglichen Siegeskranz. Ja. Und das Ganze, sagt Paulus auch, ist wertlos, wenn wir es nicht in der Liebe Christi tun. Es gibt einen falschen Eifer, einen verbissenen Eifer, einen religiösen Eifer, einen pharisäischen Eifer, der ist abscheulich und abstoßend. Liebe macht Gehorsam leicht. Das sind lauter L. Liebe macht Gehorsam leicht. Liebe leicht. Ja. Das ist ganz zentral in 1. Johannes 5. Seine Gebote sind nicht schwer. Wenn wir den Herrn lieben, lieben wir auch die Geschwister. Wenn wir die Geschwister lieben, werden wir seine Gebote halten, denn seine Gebote sind nicht schwer. Glaubst du das? Oder denkst du dir, machen vor die Bergpredigt, das ist aber schon ein bisschen überfordert, komme ich mir jetzt schon vor. Woran liegt das? Am Vertrauen, am Glauben, am Festhalten, an der Ratenzahlungsvereinbarung, die wir gemacht haben im Reich Gottes? Ja, irgendwann werde ich schon fertig gezahlt haben. Wir haben noch 30 Jahre Ratenvereinbarung. Gell? Jedes Jahr 20 Euro Rückzahlung. Das kostet nicht viel. Das geht sich mit meinen anderen Zielen und Prioritäten wunderbar aus. Nein, es kostet alles. Und es muss aber der Wert auf der anderen Seite stimmen. Was bekomme ich dafür? Ist dieser Schatz im Acker wirklich das Kostbare und Größte, was du bekommen kannst? Die Schönheit des Reiches Gottes. Ja. Und dann lasst man sich das auch nicht mehr nehmen. Der Bruder hat vorgelesen, dass niemand deine Krone raube, aus der Offenbarung, aus dem Sendschreiben. Standhaftes Ausharren in Verfolgung und Leiden. Da ist dann der Glaube echt und aufs Äußerste belastbar. Und wenn ich jetzt durch die Ausstellung gehe und die Zeugnisse der verfolgten Christen in Vergangenheit und Gegenwart, das ist auch die Open Doors Karte drinnen zu sehen, mal zu sehen, was kostet der Glaube wo, wie billig geben wir es hier, was kostet er anderswo, die sich immer wieder bewusst machen, wie viel wäre es mir wert? Wo würde ich aussteigen aus der Vereinbarung? Wenn ich aber, Petrus sagt so, ja, wer Verfolgung erlitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Nicht, weil er tot ist, sondern weil er schon einmal so weit gegangen ist, dass er gesagt hat, alles bin ich bereit zu geben. Man findet dann keinen Gefallen mehr an einem sündhaften Lebensstil, weil man mal schon dafür gefoltert worden ist, weil man einmal schon wirklich schwere Nachteile bekommen hat. Dann ist man nachher umso teuer, wenn man es überlebt und ansonsten daheim, was auch gut ist. Aber wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Mit dem Vers habe ich oft nachgedacht, was meint er. Aber ich denke, es ist so zu verstehen. Und da gehört die Frage dazu, bin ich wirklich bereit, mir mein Haus nehmen zu lassen in der Verfolgung? Vielleicht fällt dem Staat einmal ein, aus Budgetgründen uns zu enteignen. Ja, wir brauchen ja Geld. Der Finanzminister hat sich wieder mal ein paar Prozente Defizit verrechnet, also kassiert er die Häuser und Grundstücke ein. Vielleicht erhöht er die Steuern so sehr, dass es nicht mehr leisten kann. Bricht für mich damit die Welt zusammen? Oder vertraue ich, der himmlische Vater ernährt sie doch? Bis jetzt hat er es gemacht. Ich habe eine Kontophobie, das schon, aber ich bin dann doch immer wieder erstaunt, dass noch irgendein kleiner Rahmen überbleibt, wo ich das tägliche Brot kaufen kann. Na, Gott ist treu und diese Treue Gottes, die dürfen wir feiern. Und die wird uns auch bewusster durch die Beispiele. Deswegen ahmt ihren Glauben nach. Schaut, was haben die erlebt. Im Hebräerbrief lesen wir, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Wer hat eure Gemeinde gegründet? Wie haben die gelebt? Wer fällt euch ein? Leben sie alle noch? Sind schon heimgegangen? Wie sind sie heimgegangen? Was haben sie aufgegeben, um euch hier die Botschaft des ewigen Lebens zu bringen? Verfolgung hat es hier vielleicht weniger gegeben, vielleicht in den Anfangszeiten oft dieser blöde Ruf, ihr seid ja Sektierer, amerikanische Sekte oder sonst was, das habt ihr vielleicht gehört, ja. Ja, mei, sagen wir, los reden, Leute. Aber wir erinnern uns jetzt an Personen, die wir persönlich gekannt haben. Wir kommen jetzt weg von Paulus, von den lang toten vergangenen Zeiten hin zum Menschen wieder zurück, von denen wir den Glauben gelernt haben. Und blicken wir zurück, was haben wir von ihnen gelernt? Es gibt Gemeindegründer, die ihren Lauf nicht gut vollendet haben. Aber es gibt solche, die bis zum Ende wirklich treu und lobenswert waren. Also wir sollen uns an die guten Beispiele erinnern und vom Scheitern der anderen nicht entmutigen lassen. Das ist, denke ich, wichtig. Vorbilder, und damit möchte ich abschließen, Vorbilder sind nur dann gute Vorbilder, wenn sie Christus entsprechen. Wir lassen uns vielleicht leicht blenden von einer außergewöhnlichen Intelligenz, einer guten Redegabe, einer äußeren Erscheinung. Erfolg, jugendlicher Dynamik, das liegt schon weiter zurück bei mir, oder an anderen Eigenschaften, die uns schmeicheln. Aber um das geht es genau nicht. Paulus hat gesagt, mir ist die Rhetorik wurscht, mir geht es um Christus als gekreuzigt zu verkündigen. Und zwar nicht nur durch das Wort, sondern dass er selbst mit Christus gekreuzigt ist und seine Leidenschaften am Kreuz, die Begierden des Fleisches am Kreuz mit Christus verendet sind und er in der Kraft der Auferstehung lebt. Darum schaut das Ende ihres Wandels an, achten wir auf das, wie sie gelaufen haben. Und es sind drei Imperative in diesem Vers drinnen. Gedenkt, betrachtet, ahmt nach. Gedenkt, betrachtet, ahmt nach. Dann muss man sich Zeit nehmen zum Nachdenken, zum Betrachten. Die Ausstellung empfehle ich euch sehr. Das sind Beispiele, kurz genannt. Es gibt so ein dickes Buch, den Märtyrerspiegel, mit ganz, ganz vielen Beispielen drinnen. Haben wir zu Hause natürlich, haben wir öfters einmal drin gelesen. Biografien, geistliche Biografien von Leuten, die für das Reich Gottes was weitergebracht haben. Georg Müller, Waisenhausgründer von Bristol, hervorragendes Lebenszeugnis. Und andere. Es gibt schon so etwas wie einen Kanon an guten Vorbildern. Und ich nehme an, ihr habt einige Beispiele in eurer Bibliothek oder am Büchertisch oder vielleicht daheim von Biografien, wo man sagt, boah, also so wie der Hudson Taylor, möchte ich das wirklich sein? Ja? Möchte ich wirklich so sein wie er? Möchte ich wirklich so ein Beter sein, so ein Beharrlicher wie der Georg Müller? Ja, gedenkt, betrachtet, ahmt nach. Und dann gibt es die eine Verheißung. Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn Georg Müller, Balthasar Hubmaier, Michael Sattler, Tertullian, Polycarp, wie sie alle heißen, die Helden, Paulus, davon gelebt haben, dass Christus in ihnen lebt, dann ist dasselbe Christus in euch, wenn ihr ihn angezogen habt in der Taufe und im Geist wandelt. Drum, wer euch sieht, sieht Christus. Amen.